Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Hört Gottes Wort noch einmal aus der Lesung des Evangeliums, die wir vorhin schon gehört haben, aus dem Lukas-Evangelium im 16. Kapitel. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freude. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist ein schwäbisches Sprichwort. Von den Reichen kann man was lernen. Den Sparen, wie man den Reichtum zusammenhält. Wir wollen heute von einem Reichen was lernen. Allerdings nicht das Sparen. Das könnt ihr alle schon. Wir schauen uns diese das Gleichnis an, das in alter Tradition an den Anfang gestellt ist von der festlosen Zeit im Kirchenjahr, auf den ersten Sonntag nach Trinitatis. Und man fragt sich vielleicht, wie passt denn das ja her? Im Frühjahr, da passt das wunderbar, wenn die Natur erwacht, dass von der Auferstehung und dem Leben die Rede ist, dass Jesus auferstanden ist und wir auferstehen werden. Und dann kommt das Pfingstfest, diese Kraft, die uns mitreißt, der Heilige Geist, der uns lebendigen Glauben schenkt und Gemeinde baut. Und dann, reden von Tod und Sterben, das gehört eigentlich in den November, wenn die grauen Nebelschwaden über die Wiesen ziehen. Aber das hat doch jetzt keinen Platz. Das ist sicherlich sehr mit Bedacht gewählt worden, wenn es um das Wachsen und Leben geht, dann sollen wir eins nicht vergessen, nämlich, dass das Leben hier in dieser Zeit, ja, man könnte fast sagen, nur das Vorspiel ist. Jedenfalls bei beiden nicht so wichtig, wie wir es natürlich nehmen, wenn wir tagtäglich drinstehen in unseren Aufgaben und Mühen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, so betet Mose im 90. Psalm. Und da kann uns dieser Reiche in dem Gleichnis, den Jesus uns hier vorstellt, eine gute Lektion erteilen. Geht es euch auch so, wenn man ein Gleichnis, wenn man eine Geschichte hört, dass man sich irgendwann in Gedanken mit einer Person aus dem Gleichnis verbunden fühlt, es wird regelrecht identifiziert, da denkt man, ja, das bin ich in dem Gleichnis. So beim barmherzigen Samariter ist klar, da bin ich weder der, der unter die Räuber gefallen ist, noch die Räuber, noch der Priester oder Levit, die vorbeigehen, sondern da tue ich mich in Gedanken mit dem barmherzigen Samariter identifizieren. Geht euch vermutlich auch so. Und in der Geschichte, die wir ja alle schon so oft gehört und gelesen und betrachtet haben, wo gehen die Gedanken hin? Mit wem vergleichen wir uns? Wo sehen wir uns wieder? Also ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht der arme Lazarus ist. Denn der kommt am Ende gut raus. Jesus allerdings erzählt dieses Gleichnis damit wir uns mit dem reichen Mann identifizieren. Da findest du dich wieder. Dann hat dieses Gleichnis seine volle Wirkung. Der reiche Mann, der wird nämlich zu Unrecht als der Böse in der Geschichte hingestellt. Der war ein Guter. Er hat fleißig gearbeitet. Er hat sein Vermögen gut verwaltet. Verantwortungsvoll war er umgegangen mit seinem Besitz. Den hat er weder verschwendet noch verschleudert. Gott hatte seine Arbeit gesegnet und er konnte sich gediegenen Wohlstand leisten. Und dabei war er nicht hartherzig. Er hatte sogar ein Herz für die Armen. Das sieht man eben daran, dass der Lazarus vor seiner Tür liegen durfte. Er hat nicht nur einmal Almosen gegeben für die Armen, sondern hat sogar erlaubt, dass dieser kranke Versager vor seiner Tür liegt. Das war ja kein guter Anblick, wenn da so eine leidende Gestalt vor der Tür liegt. Aber er hat es ihm erlaubt und hat seinen Dienern sogar den Auftrag gegeben, hin und wieder von den Resten mal was rauszuschaffen, dass der auch was zu essen hat. Ja, in dem Reichen können wir uns wiederfinden. Wir kümmern uns ja auch ein bisschen zumindest um die, die in Not sind, geben mal einen Schein oder zwei zu Weihnachten in die Sammlung Brüder in Not oder Brot für die Welt. Und ja, wir sind ja überhaupt die Reichen dieser Erde. Du magst vielleicht auf den ersten Blick denken, ich kann mich mit dem armen Lazarus gut identifizieren. Ich bin ja auch arm und sehe die Reichen rings um mich und denke vielleicht auch manchmal, denen sollte man ein bisschen was wegnehmen von ihrem Reichtum. Aber nein, wir sind die Reichen. Nur ein ganz geringer Prozentsatz der Erdbevölkerung wohnt in so festen und schönen Häusern, wie wir sie bewohnen. Nur ein ganz geringer Prozentsatz der Erdbevölkerung fährt so viele Autos, wie wir das tun. Und Sorgen um Nahrung und Kleidung kennen wir gar nicht. Die einzigen Sorgen, die wir haben, ist, dass wir zu viel essen und dass es zu sehr auf den Rippen und Hüften hängen bleibt. Die meisten Menschen auf dieser Erde müssen sich Tag für Tag sorgen und mühen, wo sie das nächste Brot oder die nächste Schüssel Reis herbekommen. Wir gehören zu den Reichen dieser Erde. Naja, wir können uns Ärzte leisten, die fast jede Wunde heilen können. Und wissen auch, wie wir uns die Hunde vom Leib halten. Ja, du bist gemeint mit dem Reichen. Und da können wir noch ein Stückchen tiefer schauen und feststellen, dass das Lebensideal, was der Reiche verfolgt, so schnell auch in unserem Herzen Platz sucht. Nämlich, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das ist doch das Ziel für das Leben, weswegen wir auch die Reichen beneiden gelernt haben, weil die eben herrlich und in Freuden leben können. Das ist doch das Lebensideal. Ich tue, was mir Spaß macht, ich kann mir das leisten, was mir Freude macht. Und das zieht so ganz schnell aus unserer Umwelt auch in unser Herz mit ein. Jesus meint mit dem Reichen, meint in diesem Gleichnis dich. Und da sollst du etwas lernen von diesem Reichen. Denn der Reichtum wird nicht weiter ausgeschmückt, die Armut von dem armen Lazarus eigentlich auch nicht. Worauf Jesus den Finger legt, ist der Wendepunkt im Leben. Da heißt es, der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Und der Reiche, ja, da sagen ja manche, das ist die Stelle, der Tod ist der große Gleichmacher, da sind sie alle wieder gleich. Der Reiche starb auch. Bloß, das ist eine Illusion, dass der Tod der große Gleichmacher ist. Denn der Reiche wurde nicht getragen in Abrahams Schoß, sondern der meldet sich bald zu Wort aus den Qualen der Hölle. Was war denn jetzt mit seinem Reichtum, mit dem, worum er sich gekümmert hat, alle Tage herrlich und in Freuden zu leben? Was war daraus geworden? Habt ihr schon gehört von dem Fürsten Grigori Alexandrowitsch Potjemkin? Die berühmten Potjemkinschen oder Potjemkinschen Dörfer gehen auf seinen Namen zurück. Ein Feldmarschall und ein Höfling am Hof von der Zarin Katharina II. Soll angeblich, als die Zarin durch das Land gereist ist, das er erobert hat in Südrussland, da soll er aus Pappe bunt bemalte Dörfer aufgebaut haben. Als Kulissen sozusagen, dass die Zarin sich freut über das wunderschöne Land, das er da in das Reich einverleibt hatte. Ja, aus dem Blick von der Straße sehen solche Potjomkinschen Dörfer toll aus. Da darf man nicht ganz rumgehen. Wenn man von der anderen Seite schaut, da sieht man da ein paar Holzbalken, Balken und Gerüste. Wir kennen es vielleicht am besten von, wenn mal am Set gefilmt wird für Kinofilme, damit mal gezeigt wird, der Blick aus der anderen Richtung, dass die wunderschönen Ortschaften, die da auf der Leinwand erscheinen, alles nur aus Pappe hergestellt sind. Wenn wir dem Blick folgen, den Jesus uns mit diesem Gleichnis lehrt, auf den reichen Mann besonders, dann merken wir, dass das, was er sich aufgebaut hat, vor Gottes Augen, aus dem Blick der Ewigkeit, nichts anderes war als Potemkinsche Dörfer. Er lebte herrlich in den Freuden, ja gut, eine kurze Zeit lang. Das sah alles toll aus. Und man hat ihn wohl auch beneidet um sein Wohlleben und sein Reichtum. Aber der Reiche starb. Und dann wurde die ganze Geschichte von der anderen Seite beleuchtet. Und da ist das, was du dir da aufgebaut hast, an Häusern, an Autos, an einer Bibliothek, was immer, wo immer du deine Energie reinsteckst, deine Karriere, das alles wird reduziert auf ein Lattengerüst, was mit Holz oder Pappe benagelt ist und bunt bemalt. Der nächste Regen verwandelt es in Dreck. So sieht unser Leben aus dem Blick der Ewigkeit aus. Und Lazarus, da erfahren wir übrigens den Namen. Lazarus, das heißt Gott, der hilft, oder Gott hilft, könnte man vielleicht auf Deutsch sagen. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Er war eingeladen in Gottes ewige Herrlichkeit. Er war eingeladen an den Tisch des Lammes, an die himmlische Hochzeitstafel. Nun erzählt Jesus dieses Gleichnis nicht, um uns einen Blick durch das Schlüsselloch sozusagen in die Ewigkeit zu ermöglichen. Lazarus wurde getragen in Abrahams Schoß. Das sind natürlich alles Bilder. Wir können es mit unserem Verstand noch nicht begreifen, was Gott uns in der Ewigkeit bereithält. Aber wir können es uns von diesem Bild gut vorstellen. Er war so geboren. Wie ein Kind im Schoß der Mutter. Er war geborgen. Keine Kälte mehr in der Nacht, keine lästige Hitze mehr am Tag, keine Hunde mehr, die ihn belästigten. Ihm ging es rundherum gut. Und nun erlaubt uns Jesus noch einen weiteren Blick, nämlich auf den Reichen. Der sitzt in den Qualen der Hölle. Und wie es ihm dort geht, das sehen wir daran, was er tut. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Ein nie endendes Elend, eine Qual, ein Schmerz. Und vor Augen offenbar noch den Blick auf den Lazarus, der in völliger Geborgenheit bei Gott ist. Der reiche Mann ist verdammt in Ewigkeit in der ewigen Gottesferne. Und ihm geht es so schlecht, dass er nicht um ein Glas Wasser bittet. Ihm würde es schon helfen, wenn Lazarus wenigstens den Finger ins Wasser tauchen würde und ihm sein Zunge mal benetzen würde. Mehr wagt er gar nicht zu bitten. Aber auch diese Bitte kann ihm nicht erfüllt werden, denn, so sagt Abraham, pass auf, hier ist eine Scheidewand eingebaut. Du magst sehen und erkennen können, was in Gottes Herrlichkeit geschieht. Aber du kannst nicht hierher kommen. Und von hier kann auch niemand in die Hölle abrutschen. Das heißt, die Warnung ist klar. Mit dem Tod ist alles entschieden. Der Friedhof hat zwei Ausgänge, Himmel oder Hölle. Aber die Weiche wird in diesem Leben gestellt. Und daran ändert sich in der Ewigkeit nichts mehr. Gar nichts mehr. Da mag die römische Kirche so viel, wie sie will, erzählen über Fegefeuer oder moderne Denker mögen davon reden, dass Gott ja nicht so unbarmherzig sein kann und doch irgendwie gnädig sein muss, alle doch irgendwann noch zu erlösen. Nein, sagt Jesus, da ist eine Kluft und da gibt es kein Hin und Zurück mehr. Hier in diesem Leben kannst du Potjomkinsche Dörfer bauen, wenn du willst. Aber eigentlich solltest du sehen, dass die Weichen gestellt sind für die Ewigkeit. Wir bauen hier so Feste und sind doch fremde Gäste. Doch wo wir ewig sollten sein, da bauen wir so wenig ein. So viele Sorgen machen wir uns. Wir strengen uns an, voranzukommen im Beruf. Wir blättern die Kataloge durch, was wir uns alles noch leisten können. Und es ist doch alles, ja, Rauch, Pappe, die im Licht der Ewigkeit zu nichts zusammenrutscht. Der reiche Mann gibt noch nicht auf. Als er merkt, dass daraus nichts wird, dem Lazarus jetzt einen Befehl zu geben, der scheint ja offenbar gewohnt gewesen zu sein, Befehle zu erteilen, da hat er noch eine Idee. Der Lazarus sollte doch wenigstens mal zu seinen Brüdern gehen. Da merken wir, dass der reiche Mann eigentlich ein guter Kerl ist. Er denkt nicht nur an sich, er denkt auch an seine 5 Brüder. Und da kommt ihm so die Idee, wenn jetzt der Lazarus aufersteht von dem Tod, den kennen ja die Brüder auch alle, der, der immer vor seiner Tür gelegen hat, wenn der jetzt kommen würde und ihnen sagen würde, schaut hin, wie es eurem Bruder geht in der Ewigkeit, dann würden sie Buße tun. Denn die anderen lebten auch so dahin, wie es der reiche Mann getan hatte und wie wir so leicht versucht sind, es zu tun. Eben, sie mühten sich darum, alle Tage herrlich und in Freuden zu leben und dachten ansonsten, wir sind Abrahams Kinder, wir gehören zu dem auserwählten Volk, Gott muss uns ja annehmen. Lass dich warnen von dem Ernst der Lage. Wenn der Gequälte aus der Hölle sogar einen Boten schicken will zu seinen Brüdern, wie schlimm muss es gewesen sein? Aber es gibt keinen Boten aus dieser Welt der Verdammten. Und jeder, der es versucht, Kontakt aufzunehmen mit der anderen Welt, versündigt sich gegen Gott. Spiritisten, die versuchen das ja, aber das will Gott nicht. Und wer sich auf dieses brüchige Eis begibt, der wird einbrechen. Das ist Auflehnung gegen Gott. Also was wir von dem Reichen lernen können, ist, stell die Weichen in diesem Leben richtig. Aber natürlich kommt dann sofort die Frage, ja, wie mache ich denn das? Was hat denn der Reiche falsch gemacht? Was hat denn der arme Lazarus richtig gemacht, dass er in Abrahams Schoß getragen wird? Der reiche Mann weiß es im Prinzip. Das kommt aus seinen Worten mit, klingt mit an. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen, also zu den Brüdern, ginge, dann würden sie Buße tun. Das ist der Punkt. Sie sollen zur Buße gerufen werden. Das fehlte dem reichen Mann. Er hat sich gesagt, ich habe immer den Zehnten gegeben von allem, was ich habe. Ihr kennt ja diese Aufzählung von dem Pharisäer im Tempel. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Armen. Der dachte, es ist alles in Ordnung mit ihm. Er kann vor Gott treten mit erhobenem Haupt. Er hat nicht Buße getan. Aber der Lazarus, der wusste, dass in seinem Leben alles schief gegangen ist und dass er nur auf Gottes Hilfe hoffen konnte. Das war der Unterschied. Der reiche Mann war in hochmütiger Selbstsicherheit gestorben. Er hatte sich auf sich selbst verlassen, auf seine Frömmigkeit, auf seine großen Taten. Und so stand er vor Gott mit leeren Händen. Und der Lazarus, dem hatte Gott mit seinem Leben gelehrt, dass er abhängig war von der Hilfe anderer, von der Hilfe Gottes. Der war bußfertig gewesen. Der hatte an seine Brust geschlagen und gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das war der Unterschied. Und da müssen wir uns vorsehen, wenn wir dieses Gleichnis lesen, da kommt ja so schnell der Gedanke, wenn wir irgendwie schon von marxistischen Gedanken gehört haben oder solche Propaganda, ja, der Reiche hätte eben sein Reichtum abgeben müssen. Und der Arme kommt in den Himmel, weil er so arm war. Nein. Weil er Buße getan hat, weil er umgekehrt ist, weil er Gott um Hilfe gebeten hat und alles von Gott erwartet hat. Das war der Punkt. Auch Reiche können in das Reich Gottes kommen, obwohl Jesus sagt, das ist schwer. Aber Abraham war reich, David war reich. Aber auf das Herz kommt es drauf an. Wenn der Lazarus zu seinen Brüdern käme als einer von den Toten, dann würden sie Buße tun, so oft der Reiche in der Verdammnis der Hölle. Brauchst du einen Boten aus der anderen Welt, der dich aufruft, Buße zu tun und umzukehren und das Gebet zu sprechen, das wir am Anfang vom Gottesdienst wieder gesprochen haben? Ich armer, elender, sündiger Mensch kann selber nichts voranbringen vor Gott. Sei du mir Sünder gnädig. Nein, da brauchen wir keinen Boten aus der anderen Welt. Ja schon, Jesus ist der Bote aus der anderen Welt. Aber Abraham lässt es wissen. Sie haben Mose und die Propheten. Dort in der Bibel, da steht alles, was sie wissen müssen. Darauf sollen sie hören. Wie stellst du die Weichen richtig für dein Leben? Indem du Mose und die Propheten zur Hand nimmst, indem du deine Bibel zur Hand nimmst, die vielleicht irgendwo auf dem Schrank steht und verstaubt. Nein, nimm sie zur Hand und lies darin, Tag für Tag, dass wir uns zum Gottesdienst versammeln und Gottes Wort hören. Mose und die Propheten, sagt Jesus, für die Leute aus dem alten Bund, nimm die Bibel zur Hand. Dort erfährst du die Wahrheit über dein Leben. Zum Beispiel, wie es im Römerbrief ganz kurz zusammengefasst ist, es ist kein Unterschied. Sie sind alle Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen. Der reiche Mann genauso wie der arme Lazarus. Die Reichen heute genauso wie die Sozialhilfeempfänger. Und alle mittendrin auch. Es ist kein Unterschied, sie ermangeln alle des Ruhms, den sie vor Gott haben. Das liest du in deiner Bibel. Und dann liest du aber eben auch die andere Botschaft, wie es dann gleich weitergeht im Römerbrief. Und werden ohne Verdienst gerecht. Es ist nicht der Verdienst des Lazarus, dass er die Not und Krankheit der Armut ertragen hat in Geduld. Sie werden ohne Verdienst gerecht. Es ist nicht dein Verdienst, dass du dich noch darum kümmerst, dass Gottesdienste gehalten werden können. Das ist kein Verdienst, mit dem du gerecht werden kannst. Es ist nicht dein Verdienst, dass du meinen Katechismus auswendig gelernt hast und Lieder singen kannst aus dem Gesangbuch. Es ist nicht dein Verdienst, den du vor Gott tragen kannst, oder tragen müsstest, wie viel Armen du hilfst. Werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das findest du, wenn du Mose und die Propheten, wie es Jesus ausdrückt, oder dem Abraham in den Mund legt, wenn du die Bibel aufschlägst. Da steht alles, wie wir die Weichen stellen können in unserem Leben. Da kommt Gottes Geist, wenn wir das lesen, und eröffnen uns die Augen, dass wir sehen können, wie viel Pappmaché und wie viel Kulissen wir in unserem Leben vielleicht schon hochgezogen haben, wie wir uns um Dinge gekümmert haben und uns ausgestreckt haben, nach dem guten Leben alle Tage herrlich und in Freuden zu leben und doch eigentlich vergessen haben, dass Gott uns in diesem Leben vorbereitet auf die Ewigkeit, dass wir vergessen haben, Buße zu tun. Sie haben Mose und die Propheten. Die lass sie hören. Hör du die Botschaft davon, dass Jesus dich erlöst hat. Er hatte deine Schuld weggenommen. Auch da, wo du den Freuden oder Sorgen dieses Lebens nachgelaufen bist. Er hat deine Schuld getragen am Kreuz. Gib es alles ihm. Er hat deine Schuld getragen, wo du gleichgültig warst und nicht nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit gefragt hast. Geh hin. Und sündige nicht mehr. Er hat dir alles weggenommen. Er hat die Gebote schon vollkommen für dich erfüllt. Das alles liest du, wenn du Mose und die Propheten, wenn du also die Bibel liest, dass du zur Umkehr finden kannst. Jeden Tag neu. Und dann wissen wir, dass dieses Leben eben nur der Anfang ist von der ewigen Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ja, klar, wenn wir wissen, dass wir hier unterwegs sind zu Gottes ewiger Herrlichkeit, dann haben wir auch beide Hände frei, die Armen nicht nur vor unserer Tür unterzubringen, sondern zu überlegen, wie kann ich das, was Gott mir geschenkt hat, das, was Gott mir anvertraut hat, weitergeben und helfen denen, die in Not sind. In unserem Land ist es ja so, Gott sei Dank, dass den Armen geholfen wird von staatlicher Seite. Aber da sind so viele Arme, die alleine zu Hause sitzen und niemand haben, mit dem sie reden können, wo du einfach mal hingehen kannst. Ja, vielleicht dem alten Herrn in der Nachbarschaft mal einen Kuchen bringen, den könnt ihr sich auch beim Bäcker kaufen, aber dass mal jemand kommt, mal jemand da ist. Das ist ja die Not in unserer Zeit, wo wir eben den Reichen sagen können, pass auf, dein Reichtum, da geht ein Bach runter, den kannst du nicht mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Kümmere dich darum, dass du die Weichen richtig stellst für die Ewigkeit. Wollen wir es von dem reichen Mann lernen, dass wir Abstand nehmen von unserem alltäglichen Kampf und Trott, und von Jesus uns den Blick weiten lassen, dass unser Leben ja in die Ewigkeit mündet. Gib's Gott, dass er uns immer ein bußfertiges Herz schenkt, wie dem Lazarus, dass wir angenommen sind in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.